aus diesem großen New Work Container zu gucken, was davon passt für uns gerade. Was kann uns welche Probleme lösen? Was kann uns neue Perspektiven geben?
Raumzeit für die smarte Arbeitswelt von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raumzeit, der ProOffice Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders über einen Gast, die uns ihre Erfahrungsberichte mitbringt zu den Themen New Work und vor allen Dingen auch zu dem Thema mobilen Arbeiten. Ich darf heute Leonie Müller begrüßen. Hallo Leonie.
Hallo Luca, grüß dich.
Grüß dich. Sag doch ganz kurz unseren Zuhörern etwas zu deiner Person und wie du mit dem Thema New Work in Verbindung gebracht wirst.
Gerne. Ich bin Leonie Müller, ich bin selbstständige Unternehmensberaterin und begleite Unternehmen bei allem, was so rund um die kulturelle Transformation, Unternehmenskultur und Kommunikation anfällt. Und ich mache das als mobile Beraterin. Ich bin unterwegs in meinem New Work Van. Das ist ein 7 Meter langer Kastenwagen, den ich selbst ausgebaut habe und in dem ich das ganze Jahr wohne und durch Deutschland reise und zum Teil auch mit den Kunden hier in und am Van arbeite.
Sehr, sehr cool. Ich habe den Van leider noch nicht in live gesehen, aber zumindest schon auf Bildern. Das war bestimmt ein großes Projekt. Aber vor dem Van gab es ja auch noch eine andere mobile Umgebung, in der du dich aufgehalten hast. Und zwar die Deutsche Bahn. Wie ist das denn zustande gekommen?
Genau. Ich habe mir so indirekt zum Lebensziel gesetzt, möglichst viele verschiedene Lebens- und Wohn- und Arbeitsstile auszuprobieren. Und ich war vor dem Studium auf Weltreise mit 20. Da wurde mir ganz oft gesagt, ach cool, dass du das machst, so frei bist du ja auch nie wieder. Und seitdem ich dann zurückgekehrt bin und mit dem Studium angefangen habe und in den Ernst des Lebens eingetaucht bin, versuche ich eben, das zu umgehen und verschiedene Sachen auszuprobieren und rauszufinden, wie frei wir im Alltag auch wirklich sein können. Und während des Studiums hatte ich 4 Jahre lang eine Bahncard 100 statt einer eigenen Wohnung, war damit quasi als Zugnomadin unterwegs in Deutschland. Das heißt, ich bin erst nach Tübingen, dann nach Leipzig zum Bachelor- und zum Masterstudium gependelt und habe versucht, so das Abenteuer, was ich von der Weltreise kannte, mir in meinen Alltag zu holen. Und diese Van-Idee hier ist jetzt im ersten Corona-Lockdown entstanden. Damit bin ich jetzt seit fast 3 Jahren unterwegs und ja, habe hier quasi so mein eigenes Zugabteil dabei, in dem ich wohne.
Ja, sehr, sehr cool. Also das klingt wirklich total spannend. Dann mal gleich so die Frage auf den Van bezogen. Wie oft musstest du jetzt schon in die Werkstatt oder wie oft musstest du schon was reparieren oder ist alles noch picobello?
In die Werkstatt musste ich, glaube ich, 2-3 Mal. Ich muss häufiger Sachen reparieren, einfach weil ich sehr viel fahre mit dem Wagen, so ungefähr 35.000 Kilometer im Jahr. Und da ist es einfach so, dass man manche Schrauben nochmal nachziehen muss oder dass ich auch ständig, wie wir das, glaube ich, auch in der Arbeitswelt ja alle sind, ständig in Weiterentwicklung bin. Das heißt, ich habe eine neue Idee, mir fällt was Neues ein, was noch praktisch wäre zu haben im Van. Und dann setze ich mich nochmal dran und baue nochmal ein bisschen was nach. Also das ist auch ständig Work in Progress.
Ja, sehr cool. Also da wird einem bestimmt nie langweilig. Ich durfte ja auch mal zumindest in Australien etwas rumreisen und da weiß ich auch, bei so einigen Kilometern, da fällt dann einfach mal was an, ne? Dann geht man Reifen kaputt oder ähnliches. Da muss man sich dann mit auseinandersetzen. Total spannend, ja auch dieses Thema New Work. Wir begegnen diesem Begriff eben halt auch in unserer Arbeit und ich würde ganz gerne von dir mal wissen, was ist so das größte Klischee im Zusammenhang mit New Work oder mit der Einführung von New Work?
Das größte Klischee für mich ist die sehr häufige Formulierung, dass man New Work einführen kann. Also, dass es eine Art Konzept ist, ein Baustein sozusagen, den man dann in ein bestehendes System integriert. Und damit einhergehend auch häufig die Formulierung, wir haben New Work haben wir schon gemacht. Oder nach dem Motto, da sind wir schon fertig mit. Das ist immer sowas, wo mir gerade so als Kommunikationswissenschaftlerin, die halt um die Macht von Sprache weiß, wo es mir immer so kalt den Rücken runterläuft, weil ich einfach ganz wichtig finde, Begriffe zu definieren. Und gerade Buzzwords, die in der Wirtschaft genutzt werden und die sehr unterschiedlich auch in Unternehmen genutzt werden, die zu definieren. Denn sonst kommt es eben zu großen Missverständnissen. Was ist bei uns New Work? Was ist bei euch New Work? Was verstehen ganz andere Organisationen unter New Work? Und da kann man sich dann eben schwer drüber austauschen, wenn da jeder was anderes drunter versteht.
Nun, jedes Unternehmen, jede Organisation muss das für sich selbst auf jeden Fall definieren. Da stimme ich zu. Grundsätzlich gibt es aber ja eine Definition, und zwar die von Friedhof Bergmann. Wie stehst du dazu und vor allen Dingen, wie erlebst du das heute, die Ausprägung dieser Definition?
Ja, das ist ganz spannend, weil viele Buzzwords, die wir benutzen, nicht so einen klaren historischen Ursprung haben wie dieser New Work-Begriff. Und bei dem New Work-Begriff haben wir den und trotzdem kennen und verstehen den viele nicht. Der Begriff ist auch schon 40 Jahre alt. Fridtjof Bergmann hat den geprägt in den 80ern. Das ist ein Mensch mit einem, wie wir heute sagen würden, Zickzack-Lebenslauf. Also der ist in Sachsen geboren, in Österreich aufgewachsen, mit 19 in die USA ausgewandert, hat da ganz verschiedene Jobs gemacht, am Fließband gearbeitet, als Hafenarbeiter, als Tellerwäscher, hat Theaterstücke geschrieben und letztendlich dann 2 Jahre im Wald als Selbstversorger gelebt, weil er sich gedacht hat, das muss Freiheit sein, fernab der Gesellschaft und der Zivilisation. Ist dann zurückgekommen, weil er gemerkt hat, so die vermeintliche Freiheit in der Natur ist doch ganz schön anstrengend und ist Philosophieprofessor geworden. Und er hat in den 80ern bei General Motors in Flint in Michigan ein Projekt begleitet, wo die wegen der zunehmenden Automatisierung die Hälfte der Belegschaft entlassen wollten. Und er hat denen dann vorgeschlagen, ein Zentrum für neue Arbeit zu gründen, wo den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, rauszufinden, wie es jetzt weitergeht und was sie eigentlich wirklich, wirklich wollen. Und dieser New Work Van, in dem ich hier bin, ist eine Art mobiles Zentrum für neue Arbeit. Ich habe 2020 in Berlin zusammen mit einem Kollegen ein analoges Zentrum gegründet. Und was wir da eben machen wollen, ist diese Idee, die Perspektive von Fridtjof Bergmann verbreiten. Und das Spannende ist, dass einiges von dem, was heutzutage unter dem Begriff läuft, auch was mit Bergmann zu tun hat, auch wenn das, glaube ich, vielen nicht bewusst ist. Denn Bergmann hat gesagt, dass Lohnarbeit für die meisten Menschen wie so eine milde Erkältung ist, so eine leichte Krankheit. Und dass Arbeit aber auch etwas sein kann, was Menschen Freude und Sinn gibt. Für ihn war Arbeit etwas, das den Menschen stärken soll. Und das sehen wir zum Teil zumindest auch in heutigen New Work-Konzepten, wenn sich darum Gedanken gemacht wird, wie können Menschen gut arbeiten, wo können Menschen gut arbeiten, wie können sie gut zusammenarbeiten.
Ja, also diese drei Parameter, vor allen Dingen für mich auch immer so dieser letzte Parameter, also wie können Menschen heute zusammenarbeiten, ne, mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, dann alles so unter dem Deckmantel der Organisation, die ja auch eben halt Bedürfnisse hat, wie kriege ich das denn hin, da auch die Mitarbeitenden mitzunehmen auf dieser Reise zu New Work?
Ich glaube, das Wichtigste ist, die Mitarbeitenden mit einzubeziehen. Was ich leider häufig in Unternehmen erlebe, ist, dass oben überlegt wird, oben in der Hierarchie, oben im Gebäude, was ändern wir denn jetzt? Was könnten unsere Leute wollen? Und dann wird überlegt, sind jetzt 2 Tage Homeoffice, ist das jetzt besser als 1 Tag anzubieten oder wie Büroräume aussehen können, das Thema, in dem ihr ja auch tief drin seid, was bei meinen Kunden auch immer wieder eine Rolle spielt, wie bauen wir Büroräume um, welchen Zweck erfüllt ein Büro heutzutage überhaupt noch. Und das Wichtigste ist immer, egal in welchem Thema, mit den Menschen zu reden und nicht über die Menschen zu reden und sich zu denken, was die vielleicht wollen würden.
Absolut. Also wie du richtig sagst, fasst das natürlich auch den Bereich, wo ich arbeite, oftmals eben halt das Büro. Jetzt haben wir ja in Deutschland seit der Corona-Pandemie verstärkt eben halt auch das Homeoffice genutzt oder das mobile Arbeiten, was, glaube ich, auch so eine, ja, vielen Mitarbeitenden auch ein Stück Freiheit gegeben hat, selbst zu entscheiden, wo und wie ich eben halt arbeite. Was hat denn das Homeoffice eigentlich mit New Work zu tun?
Bergmann hat gesagt, dass wir Menschen die Möglichkeit rausfinden müssen und ihnen dabei helfen müssen, rauszufinden, was sie wirklich, wirklich wollen. Also in Bezug auf ihr Leben, auf ihre Arbeit, auf Familie, Gesundheit, Freunde, Engagement. Und das Homeoffice gibt vielen Menschen die Möglichkeit, mehr so zu arbeiten und zu leben und beide Welten zusammenzubringen, wie sie es sich wünschen. Dass man tagsüber was im Haushalt machen kann, dass man für die Kinder auch zwischendrin da sein kann und nicht erst nachmittags, wenn die vielleicht von der Kita wiederkommen. Und da ist aber eben auch der spannende Punkt, Homeoffice ist keine Allround-Lösung. Es gibt einfach eine Menge Menschen, die können kein Homeoffice machen, weil die Voraussetzungen nicht da sind. Die räumlichen Voraussetzungen, vielleicht auch die persönlichen Voraussetzungen, weil die nicht der Typ dafür sind und weil sie im Büro zum Beispiel oder in der Fabrik viel besser die Arbeit getan bekommen. Und es gibt eben Menschen, für die ist Homeoffice eine super Sache. Also für die passt das von ihrem Arbeitsstil her, von ihrem Zusammenarbeitsstil mit Kollegen. Es passt von ihrer Persönlichkeitsstruktur. Und das ist eben das Wichtige zu differenzieren, für wen passt das, für wen nicht. Und es eben nicht als Allheilmittel für verschiedene organisationale, auch systemische Probleme anzusehen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es hat halt einfach vielen aufgezeigt, hey, es gibt auch andere Möglichkeiten, als quasi immer täglich eben halt im Unternehmen zu arbeiten und da mehr oder weniger an den Schreibtisch gekettet zu sein. und so einfach eben halt auch ja das Privatleben da einfach stärker mit einzubeziehen in die Arbeitswelt. Wie gehen denn Unternehmen vor, wenn sie jetzt sagen, hey, wir wollen uns mit dem Thema New Work auseinandersetzen, wir sehen da Chancen für uns eben halt als Organisation, sich weiterzuentwickeln. Wie gehe ich so einen Prozess an?
Das kommt eben ja sehr darauf an, wie dieser Begriff New Work definiert werden soll im Unternehmen, beziehungsweise ich sag, ein schöner Spruch, den ich auch häufig sage, ist, wenn New Work die Lösung ist, was war eigentlich das Problem? Also sich nochmal zu überlegen, was ist eigentlich unser Status Quo, wo wollen wir hin? Und dann aus diesem großen New Work Container, wo ganz viele Themen versammelt sind, dann eben zu gucken, was davon passt für uns gerade. Also was kann uns welche Probleme lösen? Was kann uns neue Perspektiven geben? Und was ich bei meinen Kunden auch immer wieder forciere und mit anleite, ist eben dieser Prozess zu schauen, was genau bewegt uns gerade und wie gehen wir nicht voreilig in verschiedene Lösungen, sondern betrachten das Ganze auch systemisch. Was ich mache, ist systemische Unternehmensberatung und Coaching. Das heißt, da gucken wir eben nicht nur aufs Individuum nach dem Motto, Herr Müller und Frau Meier und Herr Schulze brauchen jetzt mal ein Coaching, dann läuft es im Team wieder besser, sondern auch zu gucken, wie sind die Strukturen des Teams, der Abteilung, der ganzen Organisation, wie wirken die auf einzelne Menschen, welche Folgen haben die? Und da eben zu gucken, dass wir beides gleichzeitig entwickeln, also die Organisation entwickeln und die Menschen weiterentwickeln. Und da stellen wir dann auch oft fest, dass Probleme, die sich in einzelnen Teams oder in einzelnen Menschen zeigen, eigentlich Probleme sind, die im System verankert sind. Und wo wir Menschen vielleicht ein Resilienzcoaching geben können, aber wenn wir dieses Problem in der Struktur des Systems, der Organisation nicht verändern, dann wird das weiterhin Menschen überlasten.
Verstehe, also klassisch, sage ich mal, Betrachtung der Aufbauorganisation, Ablauforganisation, man schaut sich gegebenenfalls auch einen Workflow an, die Hierarchie und setzt dann da eben halt an, um eine neue Struktur zu schaffen. Hast du da ein aktuelles Beispiel aus deinem Kundenkreis, wo du sagst, boah, hatten wir eine besonders schwierige Herausforderung?
Das sind viele kleine und große Beispiele. Ich darf jetzt aus Vertraulichkeitsgründen keinen Unternehmensnamen nennen, aber es sind letztendlich in vielen Organisationen immer wieder die gleichen Aspekte. Es ist, und da sind wir auch tief im Thema New Work drin, es ist diese Frage, wissen wir als Menschen, als Individuen, wissen die Mitglieder eines Teams eigentlich, was sie wirklich, wirklich wollen und wie sie gut arbeiten können und wie sie gut zusammenarbeiten können? Und hat das Unternehmen klare Vorstellungen und hat das auch klare Räume der Mitbestimmung und der Zusammenarbeit, dass eben ein Unternehmen mehr ist als die Summe seiner Teile und die Summe der Abteilungen und der Menschen, die darin arbeiten. Und letztendlich sind es ganz oft Aspekte, die zurückzuführen sind auf diesen Punkt, weiß ich, wer ich bin und was ich brauche und bietet die Organisation Strukturen, damit wir in unserer Unterschiedlichkeit als Menschen möglichst gut zusammenarbeiten können. Es gibt wenig perfekte Teams und das ist auch nichts, was anstrebenswert und möglich ist, sondern es geht immer darum zu gucken, wie bekommen wir Verschiedenartigkeit gut zusammen, ohne dass wir alle gleich sein müssen und wie können wir gut kommunizieren. Und das ist auch was ich in meiner Arbeit immer wieder feststelle, was auch immer ein ganz großer Punkt ist, wenn ich mit Kunden auch neu anfange zusammenzuarbeiten, erstmal rauszufinden, was das wirkliche Thema ist, also das Thema hinter dem Thema. Ein Unternehmen kommt auf mich zu und sagt, wir würden gerne XY verbessern. Dann rede ich erstmal mit den Auftraggebern und rede dann mit einigen Personen und Teams, die damit zu tun haben. Und dann stellen wir ganz oft fest, das Problem, was gelöst werden soll, dahinter ist noch ein Thema, was wir erstmal angucken müssen, was dann auch automatisch das Problem mitlöst. Und das sind letztendlich immer wieder diese relativ banalen, aber doch so wirksamen Aspekte des Bewusstseins und der Kommunikation.
Absolut. Das ist ja so ein bisschen wie das Eisbergmodell, ne? Ich habe so ganz offensichtlich Sachen oberhalb der Wasseroberfläche, aber der Kern oder das, sage ich mal, was wirklich dahinter steckt, das ist ja oftmals verborgen. Wie gehst du denn damit um, das herauszufinden? Das ist ja auch oftmals nicht einfach. Auch dafür braucht es einen entsprechenden Rahmen oder einen entsprechenden Raum. Machst du das mit Hilfe von Workshops oder eher mit individuellen Gesprächen? Also wie gehst du, sage ich mal, den Kern der Sache auf den Grund?
Bei mir ist es eine Mischung einerseits aus Gesprächen mit bestimmten Individuen in der Organisation um einen Blick der verschiedenen, ja, die verschiedenen Perspektiven zu verstehen. Und dann aber auch gerade sehr schnell am Anfang auch einen Workshop. Also mit dem betroffenen Team, mit der Abteilung, vielleicht auch abteilungsübergreifend. Und da gibt es verschiedene tolle Methoden. Eine auch sehr räumliche Methode, die auch immer wieder zeigt, wie wichtig Büroräume und das Zusammenkommen in diesen sind. Mit der ich viel arbeite, ist Lego Serious Play, wo man Lego und Duplo, Steine und Männchen und Tiere und Zubehör nutzt, um Welten zu bauen, um zum Beispiel seine Rolle zu bauen. Ne, wenn ich dich frage, deine Rolle als Podcaster, was machst du da und du erzählst mir das, okay, dann weiß ich, was du mir erzählst. Aber wenn du Lego-Steine zur Verfügung hast und ein paar Minuten Zeit und das dann baust als Modell, dann werde ich viel mehr erkennen, was genau du da machst, wie du das machst, mit welchem Selbstverständnis, Dinge, die deine Persönlichkeit angehen und deine Perspektive darauf. Und das ist ein Mittel, mit dem ich ganz häufig arbeite und was in jeder Projektphase am Anfang, in der Mitte, gegen Ende super hilfreich ist, auch oft für die Teams und Abteilungen selbst, weil man sehr schnell in die Tiefe kommt und eben feststellen kann, ah, so siehst du das. Also jeder baut sein Modell und dann stellt man die auf den Tisch und jeder beschreibt sein Modell, die anderen stellen Fragen dazu. Das klingt vielleicht erstmal nach Kindergarten. Wenn ich irgendwo erwähne, dass ich was mit Lego mache, heißt es oft auch, ah, bist du Kindergärtnerin? Dann sage ich, nein, ich arbeite mit Führungskräften und Teams. Aber das ist wieder eine Methode, die am Anfang auch ganz oft sehr, auch Teams, die schon sehr lange zusammenarbeiten, nochmal zeigt, ah, so unterschiedlich sehen wir das. Und das ist einfach immer wieder die wichtige Wahrheit in dem Ganzen. Gemeinsames Verständnis der Situation ist die Grundlage dafür, dass wir sie angehen und verändern können. Und da zeigt sich einfach immer wieder, ich arbeite auch viel mit meinen Kunden, aber dieses Zusammenkommen im Büro und mit solch auch analogen Methoden wie Lego Serious Play zu arbeiten, ist ganz, ganz wichtig für uns Menschen.
Ja, absolut. Also gerade Lego Serious Play ist ja wirklich auch sehr gut, um Sachen mal visuell auch darzustellen. Ne? Du hast das ja gerade auch ganz schön gesagt, das ist so das eine, was man sagt, aber wenn man es schafft, das eben halt zu verbildlichen, und nicht jeder ist ja da vielleicht auch künstlerisch begabt, dass er vielleicht auch etwas malen kann, und mit Hilfe von Lego Serious Play kann ich natürlich recht einfach, auch wenn wahrscheinlich da auch in einem einen oder anderen Workshop mal eine Herausforderung für den Teilnehmer besteht, das jetzt so auszudrücken. Aber ich habe das auch schon mal mitgemacht und muss sagen, es ist wirklich eine sehr gute Methode, um Sachen eben halt wirklich auch sichtbar zu machen. Wie lange bist du schon mit Lego Serious Play im Einsatz und wie bist du darauf gestoßen?
Das sind tatsächlich jetzt 4 Jahre schon, die ich das nutze. Und ich bin darauf gestoßen in meiner Ausbildung zum Agile Coach, die ich in Berlin gemacht habe, wo wir einen Tag lang die Methode kennengelernt haben und die genutzt haben. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich so, wie vielleicht geht es auch manchen Hörerinnen und Hörern gerade so, am Anfang gedacht habe, so Lego im Unternehmen und in der Beratung. Mein Gott, so Berater wollen doch echt mit jedem Quatsch Geld machen. Das war erstmal auch so, als ich das vor Jahren mal gehört hatte, meine erste Assoziation dazu. Und ich habe dann in der Agile-Coach-Ausbildung wirklich gemerkt, was für eine wirksame Methode das ist und dass das nicht viel mit Kindergarten zu tun hat, schon ein bisschen, weil es ja eben um Spielen und um den spielerischen Ernst geht, wie der Name auch ausdrückt. Aber da habe ich wirklich gemerkt, ja, was für eine wirksame Methode das ist, mit wie vielen Menschen auch man damit zusammenarbeiten kann. Also von Azubis bis Führungskräfte, Geschäftsführer, Vorstand habe ich damit schon zusammengearbeitet. Und die Methode kommt immer gut an. Die Leute kommen in den Raum, da liegt das Lego, die sind erstmal, sind sie neugierig, viele freuen sich, oh Lego, das haben wir schon lange nicht gemacht und wie geht denn das? Und einfach auch mal was anderes zu machen, als mit Post-its zu arbeiten, die man dann an die Wand klebt. Das ist auch oft schon eine wichtige Intervention in der Arbeit mit Teams.
Und jeder kennt natürlich auch das Gefühl, mal auf so einen Lego-Stein draufzutreten. Also ich sag mal, jede Generation hat natürlich irgendwie mal einen Berührungspunkt damit gehabt, ne? Ob selbst in der Kindheit oder dann nochmal später, vielleicht auch als Elternteil, ist das auf jeden Fall was, wo man sofort anknüpfen kann. Leonie, du hast gerade noch einen, so ein Buzzword, möchte ich schon fast sagen, oder eine Rolle genannt, der Agile Coach. Was macht ein Agile Coach?
Ein Agile Coach hilft Unternehmen dabei, agile Arbeitsweisen einzusetzen und zu erlernen und anzupassen und auf Dauer zu nutzen. Es gibt ja ganz verschiedene agile Arbeitsweisen. Es gibt dieses agile Manifest, was auch schon wieder einige Jahre alt ist und in dem festgehalten wird, dass eben letztendlich die die flexible Arbeit, also die Arbeit, die reagiert auf das, was ist und nicht einfach einen Fünfjahresplan verfolgt, dass die Arbeit ist, die Menschen mehr Sinn bringt und die auch ein Unternehmen mehr Produktivität und mehr Zielgerichtetheit bringt. Und ein Agile Coach unterstützt eben dabei, Unternehmen zu helfen, okay, was für ein Problem habt ihr gerade und ist eine agile Methode, bestimmte agile Prozesse, die es gibt, sind die hilfreich für euch? Das ist eben auch das, was ich in meiner Beraterrolle immer wieder mache. Ich bin kein klassischer Agile Coach, der nur in Unternehmen ist und diese Themen einführt und dabei hilft, das einzuführen, sondern einfach genauso wie mit dem Lego, der systemischen Beratung und vielen anderen Aspekten, denen ich mich weiterbilde und weitergebildet habe, versuche ich eben einfach ein möglichst großes Potpourri zu haben an Themen, wo ich dann, wenn Themen aufkommen in der Beratung im Unternehmen, immer mal wieder im Hinterkopf habe, da könnte jetzt vielleicht ein einfaches Kanban-Board zum Beispiel hilfreich sein oder hier arbeiten wir vielleicht mal mit Scrum und probieren das mal aus. Also ja, da gibt es einfach verschiedene Arbeitsmöglichkeiten und das ist, glaube ich, wie bei allem rund um das New Work-Thema ganz wichtig, dass Unternehmen eine Idee haben, was es alles gibt und gleichzeitig nicht glauben, wenn wir jetzt einfach Methode XY einführen, löst das all unsere Probleme. Also agile Arbeitsweisen funktionieren für bestimmte Unternehmen sehr gut, aber eben nicht für alle. Und das gilt auch für eine Menge anderer Methoden und Frameworks.
Ja, absolut. Also ich glaube, Pauschalaussagen sind da immer schwierig. Wir haben uns auch bei ProOffice damit auseinandergesetzt und haben eben mal gesehen, hey, zumindest im Bereich der Innenarchitektur, der Planung, können uns eben halt agile Arbeitsweisen helfen, ne? Dass wir eben halt mehr mit Zwischenergebnissen arbeiten, den Kunden da auch eben halt mit in den Prozess mit einbeziehen, anstatt eben halt ja gleich die perfekte 100%-Lösung anzustreben und sich vielleicht im Detail zu verrennen, da eben halt zu sagen, hey, ist auch okay, wenn wir erstmal mit 80% auf den Kunden zugehen. Und die letzten 20 ist wie beim Laden eines E-Autos, die brauchen dann eh noch mal länger, weil dann geht's ins Detail. Wichtig sind aber diese 80%, dass wir da eben halt in die richtige Richtung steuern. Und da merken wir eben halt, dass dann so aus dieser Rolle Auftraggeber, Auftragnehmer wirklich auch ein sehr gutes Modell der Zusammenarbeit entsteht, wo eben halt wir uns auch sicherlich noch dran gewöhnen müssen, weil natürlich auch so in der Innenarchitektur man immer auch einen Anspruch hat, da wirklich jetzt auch eine perfekte visuelle Darstellung, Planung dem Kunden vorzulegen. Aber vorteilhaft wirklich für uns eben halt am Ende auch im Ergebnis, das eben halt in so Häppchen zu packen und in iterativen Schleifen eben halt auch zum Ergebnis zu kommen. Also uns hat das wirklich schon sehr weitergeholfen.
Ja, und das ist ja auch zum Thema New Work einfach total selbstverständlich. Also ich glaube, wir Menschen streben alle nach einem gewissen Perfektionismus und einer gewissen Vollständigkeit. Aber Leben bedeutet eben Wandel und jedes einzelne Projekt bedeutet Wandel. Und wenn New Work eben ja ursprünglich heißt, rauszufinden, was man wirklich, wirklich will und auch braucht, ne, eben so nach dem Motto, was braucht unser Team, was braucht der einzelne Mitarbeiter, was brauchen die neuen Büroräume, dann gilt es ja auch einfach anzuerkennen, dass das kein finales Statement sein wird. Also, ne, ihr kennt das ja auch, ist bei meinen Kunden ja auch ähnlich. Es werden Büroräume geplant, da während des Prozesses gibt es ein paar Änderungen, ein paar Neuerungen. Dann wird das Gebäude gebaut oder umgebaut, die neuen Möbel kommen da rein. Und dann merkt man, während man die nutzt, merkt man eben, das könnten wir noch umstellen oder da fehlt noch was oder das Sofa wird eigentlich nie gebraucht, das ersetzen wir durch was anderes. Das ist ja auch agiles Arbeiten im Sinne von, wir stellen uns auf das ein, was ist. Und es hat eben auch diesen New Work Aspekt drin von, wenn es darum geht, was ich wirklich, wirklich will und brauche, dann darf ich auch anerkennen, dass sich das ändert, was ich will und brauche und was die Mitarbeitenden und die Teams wollen und brauchen. Und dementsprechend immer eine Flexibilität in allem zu haben, was wir auch mit und für die Kunden etablieren.
Also Flexibilität immer, immer wichtig. Du hast eben nochmal einen Begriff genannt, der Resilienz. Auch das ist ja was, womit man sich eben mal beschäftigen muss, glaube ich, wenn man auch von Flexibilität spricht, von eben halt Veränderungsbereitschaft. Hast du für dich eine Definition, also gerade im Zusammenhang mit Organisation, zu dem Begriff Resilienz?
Mhm. Für mich ist Resilienz Widerstandsfähigkeit, also diese klassische Definition. Und die kommt meiner Meinung und Erfahrung nach vor allem durch psychologische Sicherheit. Also wenn ich im Team als Führungskraft oder auch als Kollegen meinen Mitarbeitenden, meinen Kollegen psychologische Sicherheit biete, dann gibt es die Möglichkeit, Fehler zu machen. Es gibt die Möglichkeit, etwas anderes vorzuschlagen. Es gibt die Möglichkeit, dass neue Ideen, neue Anforderungen kommen und wir die mit integrieren. Und das ist das, was Resilienz letztendlich darstellt. Das ist ja das häufige Beispiel auch mit dem Bambus zum Beispiel. Bambus hat nicht die gleiche Stärke wie eine gute deutsche Eiche zum Beispiel. Aber wenn es halt sehr stark windet, dann geht dieser Bambus halt mit dem Wind und bleibt dabei verwurzelt und fällt nicht wie die deutsche Eiche einfach um und kippt aus dem Boden raus. Und da eben so die Mischung zu haben aus Unternehmen brauchen eine gewisse Standfestigkeit und andererseits auch eine gewisse Flexibilität. Und Resilienz ist für mich eben für jedes Unternehmen zu gucken, welche Mischung von den beiden braucht ihr und wie flexibel seid ihr, wenn Dinge sich anders entwickeln, denn das tun sie ja letztendlich immer irgendwann.
Ja, absolut. Also Veränderung ist wirklich gerade heutzutage eigentlich der Standard und grundsätzlich der Wandel kommt ja auch immer in kleineren Abschnitten. Also wo wir eben halt merken, diese strategischen Visionen, natürlich kann man ein ganz großes Bild entwerfen und sagen, in 10 Jahren möchte ich da und da stehen. Aber letztlich sind wir ja schon eher mit kurzfristigeren oder mittelfristigeren Zielen unterwegs. Merkst du das auch in deiner Arbeit, dass wir eben mal gar nicht mehr so langfristig unbedingt planen können, sondern das eigentlich für uns in kleinere Pakete packen?
Auf jeden Fall. Ich merke das bei vielen Kunden, dieses Spannungsfeld einerseits erfordern, gerade auch größere Unternehmen. Ich arbeite vor allem mit Mittelständlern zusammen und auch ein paar kleineren Unternehmen. Diese Organisationsgröße erfordert eine gewisse Planung. Und andererseits braucht es eben auch die Flexibilität, sich einzustellen auf das, was kommt und was sich verändert. Und das ist in jeder Organisation ein Spannungsfeld, wo es ganz schwer ist, die richtige Strategie zu entwickeln, beziehungsweise man das auch immer erst hinterher weiß. Also ne, man kann dann nach 5 oder 10 Jahren sagen, das, was wir jetzt die letzten 5 bis 10 Jahre gemacht haben und wie wir die Strategie umgesetzt haben, das hat uns genug oder eben nicht genug Flexibilität gelassen. Aber das Thema spielt überall eine Rolle.
Ja, absolut. Ich habe noch mal so 3 kleine Fragen vorbereitet für dich, Leonie. Und zwar würde ich ganz gerne von dir einfach nur ganz schnell beantwortet wissen, bist du eher Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Nachteule. Kommunizierst du lieber über Teams oder persönlich?
Persönlich.
Trinkst du lieber Tee oder Kaffee?
Lieber Tee, Kaffee mag ich gar nicht.
Okay, sehr gut. Ja gut, gerade in Kombination mit der Nachteule, Respekt, dass man da nicht mit Kaffee gegen anarbeiten muss. Aber so ein schwarzer Tee hat ja auch ein bisschen Koffein. Und in dem Sinne freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal persönlich auch wiedersehen können. Du mich auf dem Laufenden hältst mit deiner Reise in dem Van und wir auch hier nochmal in der Podcast-Folge eben oder in der nächsten Podcast-Folge gerne nochmal zusammenkommen und du uns so ein bisschen wieder auf dem Laufenden hältst. Was passiert da draußen so zum Thema New Work und eben halt in der Mobilität?
Sehr gerne.
Ich bedanke mich erstmal recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein und freue mich auch auf ein Wiedersehen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und auch an die Zuhörer, vielen Dank wieder fürs Einschalten und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao.
Raumzeit, der Pro-Office-Podcast. Jeden ersten Dienstag im Monat bekommt ihr eine neue Folge. Mehr Infos gibt's auf unserer Homepage. Schreibt uns gern podcast@prooffice.de.